willkommen zum digitalen Marktausblick der Fürstlich-Castellschen Bank. Wir leben in besonderen Zeiten. Wir sind umgeben von einem Virus, das wir nicht sehen können. Aber alle wissen, dass es da ist und die Welt komplett umkrempelt. Solche Zeiten bieten natürlich immer wieder auch viele Chancen. Und darum soll es unter anderem im digitalen Marktausblick gehen. Das heißt, wie sind die Rahmenbedingungen nach einem eigentlich schon spektakulären Börsenjahr, das einen enormen Crash erlebt hat im Zusammenhang mit der Pandemie. Es gab eine rasante Erholung, zeitweise einen negativen Ölpreis und natürlich nicht zuletzt den Krimi ums Weiße Haus. Wie geht's aber weiter? Das ist natürlich eine wichtige Frage, die sich auch viele Kunden der Bank natürlich stellen. Krisenzeiten bieten auch immer die Chance für Innovationen und deshalb ist dieser Marktausblick erstmals digital. Und ich freue mich, dass bei mir einer der Eigentümer der Bank ist, Ferdinand Fürst zu Castell-Castell. Herzlich willkommen. Die Fürstlich-Castellsche Bank wird bald 250 Jahre alt. Das heißt, Ihr Haus hat schon viele Krisen durchlebt. Auf welche Erfahrungen können Sie denn zurückgreifen, die Ihnen jetzt helfen?
Krisenzeiten sind Unternehmerzeiten und wir haben diese Bank schon gegründet Ende des 18. Jahrhunderts in einer Krise, als Reaktion auf eine Krise, um Menschen hier in der Region zu helfen. Und wenn man die vergangenen Zeiten betrachtet, dann kann einem ein bisschen das Selbstmitleid vergehen, weil man sieht, dass es keine Generation gab, die wusste, was auf sie zukommt, dass die immer mit großen Herausforderungen konfrontiert waren oder immer wieder. Und ja, daraus kann man, wie gesagt, Selbstmitleid verlieren und Zuversicht schöpfen.
Welche persönliche Erfahrung nehmen Sie aus 2020 mit?
Aus 2020 nehme ich mit einen Umgang mit Medien, die früher Profis vorbehalten waren. Das fängt an, ich habe 5 Schulkinder, die auf einmal lernen, digital mit ihrer Schule zu kommunizieren. Und das hat viele Lebensbereiche erfasst. Und deshalb nutzen wir das jetzt auch, um eben den Kontakt mit unseren Kunden zu halten, zu verstärken und auszubauen.
Wie wird 2021? Mit welcher Prognose gehen Sie in das neue Jahr?
Ich gehe mit einer hoffnungsvollen Prognose ins neue Jahr. Ich sehe Licht, oder wir sehen alle Licht am Ende des Tunnels. Die Impfungen haben angefangen. Und ich freue mich auf das neue Jahr.
Und es ist ja auch ein neues Format, der digitale Marktausblick. Welche Erwartungen verknüpfen Sie denn mit diesem neuen Format?
Wir wollen mit unseren Kunden oder welche Menschen, die sich für uns interessieren, teilen, was wir denken. Und wir wollen das nicht einseitig tun, sondern wir wünschen uns einen Austausch. Wir haben eingeladen, Fragen zu stellen. Und wir sehen darin nur den Anfang eigentlich. Wir wollen über die Fragen sprechen, die jetzt schon gestellt wurden. Und da wünschen wir uns einen dauernden Dialog daraus zu entwickeln.
Das ist die perfekte Überleitung zum zweiten Teil. Genau das haben ja viele Kunden gemacht. Sie sind dem Aufruf nachgekommen und haben Fragen eingereicht. Die werden wir beantworten. Und dann geht es eben um die Rahmenbedingungen und einen konkreten Ausblick für dieses, aber natürlich auch die nächsten Jahre. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des digitalen Marktausblicks. Corona hat viele Trends verstärkt und beschleunigt. Und da hat man die Möglichkeit, dieses Chaos als bedrohlich wahrzunehmen, emotional zu reagieren und mit den Entscheidungen möglicherweise in die falsche Richtung zu rennen. Auf der anderen Seite kann man sich darauf besinnen, dass die Prozesse eventuell schon bekannt sind, wie auch die Fähigkeiten, die es braucht, um einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und vor allem auch in der Geldanlage. Darum soll es jetzt gehen. Was ist wichtig für Ihre Geldanlage? Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Und was erwartet uns in 2021 beziehungsweise auch darüber hinaus? Dazu möchte ich Ihnen ein neues Gesicht in der Fürstlich-Castellschen Bank vorstellen, und zwar Christian Hille, Generalbevollmächtigter und Leiter der Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Markgraf, und ich freue mich auf unser Gespräch.
Sie sind schon ganz, ganz viele Jahre im Finanzgeschäft tätig. Ich finde es immer spannend zu wissen, was war denn Ihr erstes Investment?
Also mein erstes Investment war in der Tat eine Aktie gewesen, und zwar eine Adidas-Aktie, also eine aus Deutschland, die auch sehr erfolgreich sozusagen in meinem Portfolio Bestand gehalten hat bis heute.
liegt ja eigentlich nahe. Sie sind Finanzprofi und gleichzeitig auch Sportler. Das machen Sie in Ihrer Freizeit sehr gerne. Sie sind viele Jahre im Finanzgeschäft tätig, haben jahrelang einen der weltweit größten Multi-Asset-Fonds verwaltet und auch die Strategie verwaltet. Was waren die einschneidendsten Erlebnisse in den vergangenen Jahren?
Also das waren verschiedene gewesen, weil ich komme ja ursprünglich, sagen wir mal, aus der Naturwissenschaften und es war so gewesen, dass ich so am Anfang immer gedacht hatte, man kann den Finanzmarkt mit den Naturwissenschaften oder lichen Methoden entsprechend begreifen. Und letztendlich ist es aber so, dass man mindestens 50% dessen, was an den Märkten abläuft, auch sozusagen auf die Menschen zurückzuführen ist. Also trotzdem wir heutzutage viel Computerhandel haben, also sogenannte Behavioral-Effekte natürlich sehr prägnant sind. Und das führt auch zu Überreaktionen, ja, also sowohl nach oben als auch nach unten. Und das sind Sachen, die Sie sicherlich mit berücksichtigen müssen, aber dann auch kühlen Kopf bewahren müssen und letztendlich durchgucken müssen.
Emotional wird man ja auch häufig, wenn einfach dieses Angebot an Informationen und Research überhand nimmt. Die Welt wird immer komplexer. Wie schaffen Sie es denn, da Licht in das Chaos reinzubringen für sich und auch für die Investmententscheidung?
Also ich glaube, in den letzten Jahren hat die Informationsflut nochmal zugenommen. Also ob das durch Medien ist, soziale Medien, durch das Internet etc. Ich glaube, da ist wichtig, einfach so ein bisschen wie die sogenannten Super-Forecaster vorzugehen, die in der Lage sind, sehr viel Informationen zu verarbeiten, dann aber auf den Punkt zu bringen und eine Entscheidung zu finden. Also man darf sich auch nicht ablenken lassen. Ich glaube, man muss für sich einfach die Themen identifizieren, die relevant sind und dann über die Zeit entsprechende Netzwerke aufbauen, um, sage ich mal, sogenannte vertrauenswürdige Informationen und relevante Informationen rauszufiltern. Also heute geht es mehr darum, um Informationen rauszufiltern, als darum, Informationen zu finden, weil fast alles ist heutzutage da.
Sie haben ja auch, um das etwas visueller darzustellen, dem Marktausblick der Fürstlich-Castellschen Bank ein neues Gewand gegeben. Und wir wollen auch darüber sprechen, mit welcher Haltung man den aktuellen Zeiten am besten begegnet. Wir sprechen über einzelne Anlageklassen, klar auch das Makroumfeld. Und Kunden haben ja auch rege Fragen im Vorfeld eingereicht. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne noch eine Ebene drüber gehen und vielleicht noch mal so wie so ein bisschen das Big Picture anschauen. Denn seit Corona sprechen ja alle über exponentielles Wachstum. So neu ist das ja auch nicht. Und Sie haben ja gesagt, Naturwissenschaftler sind Sie. Und in der Natur gibt es das ja dauernd. Warum ist das wichtig für die Geldanlage?
Also es ist aus vielerlei Hinsicht wichtig. Gehen wir ein bisschen zurück, so fast ein paar Jahre nach dem Krieg oder sagen wir so die 60er, 70er Jahre, wo der sogenannte Chip oder Transistor erfunden wurde und da gab es einen Physiker, der hat in einem IBM-Labor gearbeitet und hat das sogenannte Moore'sche Gesetz entwickelt und der hat den ersten Chip mit Transistoren letztendlich gebaut. So. Und der hat vorhergesagt, dass sich alle 2 Jahre im Prinzip die Anzahl der Transistoren auf so einem Chip verdoppelt und heutzutage haben wir eine unvorstellbare Menge von 1 Milliarde an Transistoren auf so einem Fingernagel großen Chip. Also wir haben exponentielles Wachstum schon viel länger. Viele Leute haben das gar nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, wir haben es in diesem oder im letzten Jahr sehr stark wahrgenommen durch die Corona-Krise. Es ist aber was sehr schwer auch vom, sag ich mal, Kopf verstehbar oder nachvollziehbar ist letztendlich. Ich würde es aber auch nochmal in so eine positive, sag ich mal, Perspektive bringen, weil so schlimm diese Krise war, desto gut war, was es gezeigt hat, was Menschen in der Lage sind zu machen. Also nehmen wir das Beispiel BioNTech und sage, es geht jetzt nicht um die Aktie oder die Anlage, sondern darum, dass eine Firma, die hier von, sage ich mal, auch Privatsponsoren lange Zeit über 10 Jahre Forschung betrieben hat, in der Lage war, innerhalb von 9 Monaten einen Impfstoff zu entwickeln, der mit über 90% Wahrscheinlichkeit sozusagen sie immun macht gegen diese Krankheit. Und das ist was vorher oder vor 3, 4 Jahren völlig undenkbar war. Also man sollte auch diese positiven Aspekte mitnehmen und dementsprechend auch nach vorne schauen.
2020 war auf jeden Fall ein Jahr der Extreme. Crash, schnelle Erholung, negativer Ölpreis und so weiter. Und die Jahre davor hat man sehr gute Renditen an den Märkten erzielen können. Wird das in Zukunft auch noch so gut funktionieren?
Also da muss man ein bisschen, sage ich mal, Wind aus den Segeln nehmen, würde ich sagen. Die letzten 12 Jahre, insbesondere seit der Finanzkrise, waren extrem gut gewesen. Wenn man sich die anguckt, dann waren es diese 12 Jahre, die so gut wie noch nie in den letzten 100 Jahren waren. Sie konnten beispielsweise mit einer Anlage in 60% globalen Aktien, 40% globalen Renten ungefähr 8% Rendite pro Jahr erwirtschaften. Einstein hat mal gesagt, der Zinseszins oder Compounding auf Englisch gesagt, ist das 8. Weltwunder. Was bedeutet das? Das heißt, über die 12 Jahre eine Verzweieinhalbfachung ihres Vermögens. Also stellen Sie sich vor, Sie hatten 100.000 in 2008, das sind jetzt 250.000 in 2020. Wir gehen davon aus, dass die Return-Erwartungen sich in der Regel so ein bisschen über die nächsten 10 Jahre halbieren. Also dass Sie anstatt 8 nur noch 4% verdienen, was immer noch sehr gut ist. Wir können es nachher im Kontext auch mal ein bisschen bewerten. Aber was das bedeutet, merkt man vielleicht nochmal an folgendem Beispiel. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie legen an bei 5% pro Jahr, dann haben Sie eine Verdopplung Ihres Vermögens über einen Zeitraum von 15 Jahren. Bei 2% pro Jahr dauert das schon 35 Jahre. Und wenn Sie bei 1% sind, das ist immer noch weitaus mehr, als wir jetzt die Bundesanleihen haben, also die negativ rentieren, dann brauchen Sie schon 70 Jahre. Das heißt, es wird wesentlich herausfordernder, in den nächsten Jahren zu investieren. Und wir sehen das auch als so eine Art Regime-Shift an, der auch einhergeht mit höherer Volatilität, die wir jetzt schon das erste Mal im letzten Jahr und wahrscheinlich in Zukunft auch noch öfter erfahren werden.
Wenn die Renditen kleiner werden, heißt das, man muss besser timen. Im vergangenen Jahr gab es manche, die hatten enormes Glück und manche, die hatten sehr großes Pech. Wird das in Zukunft eine größere Rolle spielen?
Also das mag man denken, dem ist aber nicht so. Ich sage immer, ein sag ich mal, Spruch, den ich sozusagen in den ersten Jahren schon meines Lebens in der Bank oder meines Berufslebens kennengelernt habe, Timing the market is a fool's game und time in the market is your best friend. Auf Deutsch heißt das, Zeit im Markt ist dein größter Freund. Vielleicht 3 Statistiken mal dazu, um das Ganze handfest auch wirklich zu unterlegen. Das eine, es gibt sehr gute Studien aus den USA, die besagen, dass der größte Mehrwert eines Beraters eigentlich ist, den Anleger vor sogenannten Behavioral Traps, also Fallen, zu schützen. Und das ist ungefähr, das hat man mal quantifiziert, so 2% pro Jahr. Also 2% pro Jahr, hatte ich ja vorhin gesagt, über 35 Jahre ist eine Verdopplung oder keine Verdopplung. Eine andere Perspektive ist, wenn Sie sich mal angucken, die meisten Deutschen haben ja insbesondere Angst auch vor Aktien oder haben lange gescheut, auch in Aktien zu investieren. Nehmen Sie aber mal einen 15-Jahres-Zeitraum und investieren in Aktien, und das können Sie in jedem Markt machen, im deutschen, im internationalen, den japanischen nehme ich, weil der eine Sonderrolle spielt, hier mal raus. Dann gibt es keinen Markt weltweit, über den Sie über einen 15-Jahres-Zeitraum, selbst wenn Sie zum schlechtesten Zeitpunkt direkt von der Krise investiert haben, jemals einen negativen Return erwirtschaftet haben. Mhm. Also den Leuten muss einfach bewusst sein, langfristig investieren ist sehr gut. Und wenn ökonomische Zyklen, kann man nicht immer timen, aber Sie können sozusagen diesen Mehrwert, diese Risikoprämie und auch die wirtschaftliche Weiterentwicklung können da stark von profitieren. Und das lohnt sich auf jeden Fall immer. So, zum Timen des Markets noch ein kurzer Punkt. Es gibt eine ganz interessante Analyse, die Folgendes besagt. Stellen Sie sich vor, Sie haben im US-amerikanischen Markt investiert, und zwar zwischen 2004 und 2020, also über einen Zeitraum von 16 Jahren. Dann haben Sie ungefähr auch eine Rendite von diesen besagten 8% erwirtschaftet, also mit 100% Aktien. Was eine 3,4-fachung ungefähr ist, wenn Sie nur die 10 besten Tage verpasst haben. Also Sie haben einfach mal geschlafen oder sind rausgegangen aus dem Markt und dachten, jetzt teilen Sie den Markt, dann reduziert sich das Ganze auf ungefähr 3,4%, was nur eine 1,7-fachung ist. Also das heißt, die Hälfte des Gewinns haben Sie bei 10 Tagen nicht mitgenommen. Und das ist ein erstaunliches Ergebnis, und die Interpretation überlasse ich den Zuhörern und Ihnen.
Das heißt aber auch, Emotionen haben eigentlich keinen Platz.
Also Emotionen haben schon Platz. In dem Sinn, dass man, ich sag mal, passionate für seinen Beruf sein muss, ja. Aber Emotionen muss man sehr gut analysieren und steuern, wenn man anlegt, weil es gibt sehr viele, sag ich mal, Fehler, die man machen kann. Und es gibt mittlerweile, ist das ein Feld, was sehr gut auch erforscht wurde, spätestens seit Kahneman und Tversky, die, sag ich mal, dieses berühmte Buch Thinking Fast, Thinking Slow publiziert haben und dafür auch einen Nobelpreis bekommen haben. Also nicht für das Buch, sondern für ihre Forschungsaktivitäten.
Mit diesem großen Bild lassen Sie uns auf das Umfeld schauen, in dessen Rahmen man ja eine Anlageentscheidung treffen sollte. Fangen wir vielleicht mit dem Makroumfeld an. Und da fällt auf, dass wieder das Gespenst der Inflation durch die Finanzmärkte geistert. Wie groß sehen Sie das Risiko, dass wir eine deutliche Preissteigerung in diesem Jahr bekommen?
Also wir sehen das Risiko in diesem Jahr und auch vielleicht im nächsten Jahr noch relativ begrenzt. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den wirklichen Inflationszahlen und dem, was der Markt erwartet. Um das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen in den Kontext zu packen, wir haben ja seit der Finanzkrise irrsinnig große Zahlen immer wieder aus der Presse vernommen. Sie sind Redakteurin und müssen diese Zahlen ja auch kommentieren oder analysieren entsprechend. Eine Zahl mal, die Zentralbankenbilanzen in 2008 waren so in der Größenordnung von 5 Trillionen gewesen, also englischen Trillionen, und haben sich verfünffacht bis 2020. Also es ist eine irrsinnige Menge. Allein die Schweizer Nationalbank war, glaube ich, bei 50 Milliarden gewesen und hat sich verzehnfacht in der Zeit. Das sind unvorstellbare Summen. Was man versucht hat zu erreichen, ist Inflation zu erzeugen, was aber nicht passiert hat. Das Geld ist innerhalb dieses Finanzmarktes geblieben und hat dazu geführt, dass Aktien, Immobilien immer teurer wurden und die Zinsen eigentlich runtergingen und da keine Inflation kam. So, was jetzt durch diese Krise sich verändert hat, ist, dass der Staffelstab von den Zentralbanken an die Staaten übergeben wurde und die jetzt endlich, was eigentlich viele Zentralbanker gefordert haben, übernehmen und dann fiskalpolitische Maßnahmen treffen. Und das interpretiert der Markt mit der Hoffnung, dass jetzt Inflation kommt. Und das sehen wir in den USA. In den USA sind die Zinsen schon stark gestiegen. Also die Zinsdifferenz zwischen den amerikanischen und deutschen Anleihen ist mittlerweile wieder sehr groß geworden. Und dort wird das Thema gespielt. Ehe das aber in der Realökonomie ankommt, wird es noch eine Zeit dauern. Und von daher haben wir da nicht so Angst. Und es ist darüber hinaus so, dass viele, sage ich mal, Versicherer oder Pensionsfonds auf sehr langen Zinsanlagen sitzen und die natürlich sehr starke Verluste erleiden würden. Und da werden, glaube ich, Zentralbanken einiges tun, um das zu vermeiden. Also
Ihre Kunden treibt nämlich das Thema Inflation tatsächlich um, beziehungsweise auch die Frage, gibt es irgendwann mal wieder steigende Zinsen?
Also mir hat neulich jemand gesagt, wir sind von einem Umfeld des risikolosen Zinses in das zinslose Risiko gegangen. Das ist eine ziemlich erschreckende sozusagen Erkenntnis. Es wird sicherlich mal steigende Zinsen geben, aber wir glauben, dass das länger dauert, ehe sie signifikant höher sind. Da steht auch der Anlageberater oder der Investor vor großen Herausforderungen, weil, sag ich mal, der Rentenanteil oder Fixed-Income-Anteil hat immer einen großen Teil des Portfolios auch ausgemacht. Aber momentan gehen wir nicht davon aus, dass die Zinsen sehr stark steigen werden. Allerdings, was spannend sein wird, ist der Weg dorthin. Ne? Und der Weg dorthin wird nicht so graduell nach oben gehen, sondern, wie wir es auch schon erlebt haben, als die Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, versucht hat, aus dem Niedrigzinsumfeld rauszukommen und dann Zinserhöhungen in den Markt gebracht hat, da haben wir doch teilweise Verwerfungen gesehen. Und das führt natürlich dazu, dass diese sogenannte Diversifikation dann nicht mehr da ist. Das heißt, Renten fallen und Aktien fallen. Und das sind sicherlich Bewegungen, die wir öfter in der Zukunft auch sehen können.
Auch das macht die Geldanlage bestimmt nicht leichter. Crash-Propheten haben zum Jahresbeginn immer Hochsaison. Zumindest haben sie das grundsätzlich, aber zum Jahresbeginn werden die Töne dann immer lauter und die prognostizieren ja schon sehr lange, aber jetzt auch wieder einen Schuldenkollaps und das Euro aus. Aber ich stelle die Frage auch, weil sie auch von einem Kunden kam, gibt es in absehbarer Zeit einen Crash des Geldsystems mit einer Währungsumstellung? Auch gerade mit Blick auf diese hohen Bilanzsummen der Zentralbank.
Also das ist sicherlich eine berechtigte Frage, auch eine Frage, die mich ehrlicherweise umtreibt. Ich bin ja auch, sage ich mal, hierher gekommen, weil hier das Umfeld ist, dass ich, sage ich mal, klar und deutlich artikulieren kann, wie wir hier denken und auch die Kunden so investieren, wie wir selber auch. Also es ist nicht was ich jetzt komplett die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, eine 0% Wahrscheinlichkeit geben würde. Auf der anderen Seite ist es so, dass heute zwei Sachen ja da sind. Zum einen sind die Finanzmärkte und auch das globale Wirtschaftssystem so miteinander vernetzt, sodass auch Zentralbanken untereinander, sage ich mal, innerhalb von, sage ich mal, Sekunden telefonieren, wenn jetzt irgendwelche großen Marktverwerfungen sind. Also wir haben das gesehen in der Covid-Krise, wo innerhalb von kürzester Zeit, sage ich mal, Maßnahmen getroffen wurden, um die Märkte zu stabilisieren. Und die Märkte waren in einem, also überhaupt nicht guten Zustand, in einem Zustand, der eigentlich noch, sagen wir mal, kritischer zu sehen ist als sogar die letzte Finanzkrise, ne? Also wenn man jetzt gerade mal auf Unternehmensanleihen oder High-Yield-Anleihen, Kredite und so weiter zurückblickt. Das andere ist, ich glaube nicht, dass wir in diesem jetzigen Stand wieder zurückgehen und einen kompletten Reset des Systems machen können, weil das einfach schlichtweg nicht möglich ist. Also das würde zu großen Verwerfungen führen. Und von daher halte ich das für unrealistisch, dass dieses Szenario eintreffen wird. Ich halte darüber hinaus nichts von, sag ich mal, Crash-Propheten, weil das ist immer so, natürlich kann man irgendeine These in den Raum werfen, aber wie ist sie begründet, mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt sie ein, etc. Also wir denken positiv, wir müssen Anlage entscheiden auf der Basis von realen Szenarios und was wir für am wahrscheinlichsten halten, dort setzen wir unsere sozusagen Wetten oder Investmentchancen, sehen wir da und setzen das um.
Was mich wundert, bei den Ausblicken, die man liest für das Börsenjahr 2021, dass alle positiv sind, weil sie sagen, Fiskalpolitik stimuliert, die Notenbanken fahren weiter eine ultralockere Geldpolitik. Sie haben das Beispiel genannt, wenn man versucht, so langsam das in den Markt zu kommunizieren, was passiert, dass es erstmal keine gute Idee ist, die Zinsen anzuheben. Und die Wirtschaft, die wird wahrscheinlich sich erholen, vielleicht mit ein paar Monaten Verzögerung. Also eigentlich das perfekte Umfeld für Aktien, stimmt's?
Es ist ein perfektes Umfeld für Aktien. Jetzt muss man allerdings zwei Sachen berücksichtigen. Also ich würde sagen, perfekt für einen mittel- bis längerfristigen Blick. Auf Sicht von 1 bis 2 Jahren gibt es doch Sachen, die man berücksichtigen muss. Zum einen müssen wir jetzt sehen, wie gut diese Impfprogramme umgesetzt werden. Also wir haben ja jetzt gerade die Neuigkeiten auch bekommen, dass bestimmte Impfstoffe gar nicht so produziert werden können, wie das erwartet wurde. Wir gehen immer noch davon aus, dass im dritten Quartal, sage ich mal, eine Massenimmunisierung in den größten Wirtschaften umgesetzt ist. Da gibt es auch ganz gute, sage ich mal, Statistiken, die man da zu Rate ziehen kann. Das ist aber davon abhängig, ne? Also wenn das jetzt nochmal, sage ich mal, 3, auch nur 6 Monate länger dauert, und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie stark auch bestimmte Branchen betroffen sind, dann gibt es da ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Und das hat auch Einfluss natürlich auf die wirtschaftliche Situation letztendlich. Ja. Und wir gucken immer so ganz natürlicherweise auf Technologieaktien, auf den ganzen Healthcare-Sektor. Es gibt noch viele andere Teile der Wirtschaft, die durchaus sehr stark hiervon betroffen sind. Und da hat sich der Finanzmarkt auch so ein bisschen abgekoppelt von der wirtschaftlichen Realität. Also von daher ist es jetzt nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 80-90% so, dass das so ganz smooth durchläuft, sondern da muss man eher auch entsprechend auf Sicht fahren, würde ich sagen.
Das ist nämlich auch genau das, was ein Kunde zurückgespielt hat, der sagte, ja, die Ausblicke sind oft positiv, aber man erwartet mehr Unternehmensinsolvenzen und das wird auch auf den Immobilienmarkt, das wird auf die Arbeitslosigkeit eine Auswirkung haben. Ist das eher ein Risikoszenario?
Also das ist ein Risikoszenario. Ich glaube, dass es aufgefangen wird durch starke fiskalpolitische Maßnahmen, unter Umständen sogar Auffangmaßnahmen des Staates. Also wenn man jetzt Kreditinsolvenzen im Bankensektor anguckt, da mag keiner drüber sprechen derzeit, aber das ist ein nicht auszuschließendes Szenario, würde ich mal sagen. Auch gerade vor dem Hintergrund, wie lange jetzt der Lockdown andauert etc. Also das muss man sicherlich in seinem, sag ich mal, in seinen Überlegungen letztendlich mit einbeziehen. Es ist wichtig, dass man da hier auf Sicht fährt. Es ist ein Risikoszenario. Wenn wir durchblicken, glaube ich einfach, dass wir durch Optimierung auf der Technologieseite, durch diesen Wirtschaftsschub, auch auf der Gesundheitsseite, auch durch andere Themen wie, sage ich mal, Nachhaltigkeit, und es wird immer der Klimaschutz ist in aller Munde. Wir haben jetzt gesehen, dass im letzten Jahr, ich glaube, 80% der sogenannten Net New Assets, also der neuen Inflows in Investmentprodukte, sage ich mal, ein ESG-Label hatten. Das ist eine Dynamik, die da in den Markt kommt, die durchaus auch sehr positiv zu sehen ist. Und ich hoffe nach wie vor, dass auch wir Deutschen wieder mehr in Aktien investieren oder überhaupt eine Investmentkultur entwickeln, auch für die langfristige Geldanlage. Und diesbezüglich denke ich mal, dass wir da schon positiv da sind.
Der Trend geht ja da auch in die richtige Richtung, dass vor allem junge Leute immer mehr sich auch am Aktienmarkt wieder engagieren. Bevor wir auf einzelne Branchen schauen oder Sektoren, lassen Sie uns noch ein paar Regionen abstecken. Die USA sind fantastisch gelaufen, technologiebedingt natürlich. Da konnten die europäischen Märkte eigentlich nur neidisch von hinten hinterher schauen. Wie sehen Sie die Entwicklung in den einzelnen Regionen, USA, Europa, Emerging Markets?
Ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein. Das ist und die kommt von vielen Anlegern. Die stellen sich auch viele Leute an den Märkten letztendlich. In den letzten Jahren war es fast einfach gewesen, einfach nur auf Technologie, auf die USA zu setzen. Mhm. Ich glaube, was wir jetzt schon gesehen haben, dass die sogenannten Emerging Markets, insbesondere China und Länder wie Taiwan, Südkorea hier sehr gut auch performt haben und wieder aufgeholt haben. Ich glaube, das ist ein Trend, den muss man auf dem Radar haben. Und wir gehen davon aus, dass auch die Emerging Market hier sicherlich eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Region in diesem Jahr sein wird. Sie sind auf der Covid-Seite sicherlich die am weitesten fortgeschrittene, also sowohl auch was die Stringenz angeht, wie dort Impfprogramme durchgesetzt werden etc. Sie waren früher auch von der Covid-Krise betroffen, also haben da auch einen gewissen Vorsprung. Darüber hinaus gibt es dieses ASEAN sozusagen Handelspaket, was die Chinesen sozusagen in der Region geschlossen haben. Das ist, glaube ich, nochmal ein ziemlicher Boost auch für die Region. Also da sind wir sehr, sehr positiv drauf. Was jetzt USA und Europa angeht, sind wir der Meinung, dass wir einen sogenannten Shift bekommen aus den Technologieaktien. Also das heißt nicht, dass wir jetzt negativ langfristig auf Technologie sind. Ganz im Gegenteil, das ist ein Megathema und das wird auch bleiben. Aber wir werden aus sogenannten Wachstums in sogenannte Value-Unternehmen, also aus dem Energiesektor beispielsweise, der halt sehr stark auch gebeutelt war, eine Rotation bekommen, und das ist, sage ich mal, einer der wesentlichen Treiber, der auch die Aktien vielleicht noch ein bisschen weiter höher treiben wird. Temporär, und dann müssen wir dann weitersehen ins nächste Jahr.
Es fand ich spannend, dass bei der Kundenumfrage, die Sie gemacht haben, davor die große Mehrheit davon ausgeht, dass die Technologieaktien weiterlaufen werden und besser performen werden als Value. Viele Finanzprofis sagen ja das Gegenteil. Technologie, Digitalisierung, Trend, der wird da weiter da bleiben. Aber können die Technologieaktien weiter so rennen?
Ich glaube, da muss man mehrere Sachen sehen. Das eine ist, der sage ich mal, normale Anleger guckt natürlich sehr auf das, was er jetzt so sieht, so Firmen wie Microsoft und so weiter. Und das sind Unternehmen, die auch langfristig sicherlich von diesem Trend signifikant profitieren werden. Es gibt darüber hinaus aber, also Goldman Sachs hat einen interessanten Index zusammengestellt von Unternehmen, die Technologieunternehmen, die noch keine positiven Cashflow erwirtschaften, also keinen positiven EBITDA-Beitrag.
Und der ist sehr spannend, dieser Chart.
Der ist sehr spannend, dieser Chart. Und das ist, glaube ich, die beste Performance, die Sie überhaupt gesehen haben. Also sozusagen vor dem Hintergrund von sag ich mal, guten, substanziellen Unternehmen gibt es auch einige, die mit hochgeschwommen sind, die einfach wahrscheinlich sehr viel zu teuer sind. Ja. Mich wundert es nicht, dass die Anleger das so sehen, weil ich glaube, viele Anleger sehen zum einen das Momentum und zum zweiten den langfristigen Trend. So, jetzt muss man aber sehen, dass der professionelle Anleger immer oder der Markt auch da durchblickt und sehr viel schon vorne wegnimmt. Und ich glaube, da ist sehr viel eingepreist, sodass wir glauben, eine Rotation ist da gerechtfertigt.
Da muss man teilweise schon sehr, 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 sehr weit in die Zukunft schauen, um die Bewertungen ja teilweise noch zu rechtfertigen. Sprechen wir noch über Anleihen. Gehören die ins Portfolio? Und wenn ja, Unternehmensstaatsanleihen, schwieriges Thema.
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Sie haben mit Staatsanleihen, also im europäischen Raum, jetzt sind da selbst 10-jährige portugiesische oder spanische Anleihen unter die 0%-Hürde gegangen. Das ist sicherlich was, was früher unvorstellbar war. Also selbst wenn man sich mal Portugal anguckt, über die letzten, sage ich mal, 10 Jahre, was dort passiert ist, wo wir dann fast auf, weiß nicht, weit über 10% gegangen sind und jetzt schon wieder unter der Null sind. Sie gehören zum Teil noch rein. Man muss sehr differenziert investieren. Ich sage mal 2 Punkte. Das eine ist, die Diversifikation wird ja mal komplett abgeschrieben. Ich glaube, solange das Vertrauen in die Zentralbanken noch da ist und solange wir, sage ich mal, normale Schocks an den Märkten haben, ist der normale Reflex, sage ich mal, von vielen Investoren die sogenannten sicheren Häfen. Und da geht man halt in deutsche oder amerikanische Staatsanleihen. Das heißt, diese Diversifikation in normalen Stressszenarien, also ich meine jetzt nicht so ganz extrem wie zu der Höchstphase oder zu der tiefsten Phase in der Covid-Krise, aber so die ersten 10-20%, da haben sie Diversifikation. Nachher ist sie dann nicht mehr da. So, da muss man abwägen, man darf auch nicht zu viel haben und wir sind eher auf dieser kürzeren Duration auch unterwegs. So, auf der Unternehmensanleihenseite sieht man in bestimmten Segmenten, eher auf der Emerging Market Seite, durchaus noch attraktive Risikorenditechancen. Und zum Teil können sie auch in sogenannte Private Markets gehen, also Märkte, die halt ein bisschen illiquider sind, die durchaus noch attraktive Chancen letztendlich bieten.
Heißt das aber, um auskömmliche Renditen zu erzielen, muss man ein höheres Risiko eingehen? Das ist das, was Sie als Regime-Shift ja auch am Anfang bezeichnet haben.
Genau, ich glaube, das, was für den Anleger die größte Herausforderung wird, und das muss man einfach nochmal, also da muss man auch einen Schritt zurücknehmen, weil das ist ein richtiger Regime-Shift, ist einfach diese Veränderung, dass wir geringere Renditen, und das kann auch mal, das ist ja nicht jedes Jahr ist gleich, das ist mal ein bisschen höher, mal ein bisschen weniger und so weiter, aber insgesamt der Trend ist geringere Renditen, geringeres Wachstum und gleichzeitig aber auch höheres Risiko. Mhm. Das wird die größte Herausforderung sein und da müssen sie halt, sag ich mal, auch smart sein, weil sie können teilweise Anleihen auch nicht ersetzen, aber das Portfolio so strukturieren, dass sie vielleicht nicht ganz so volatile Technologieaktien und so weiter, eher Dividendenwerte mit beimischen, dass sie in andere, sag ich mal, Märkte gehen, auch globaler letztendlich anlegen, also in den Emerging Market hatte ich ja genannt, sodass sie da, sag ich mal, das Portfolio so strukturieren, dass sie ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis haben. Aber was wichtig ist, ist einfach, sie müssen sehr anders agieren als in der Vergangenheit und bleiben Sie einfach investiert und seien Sie vorsichtig mit dem, sag ich mal, Risikobudget, weil da haben sich insbesondere in 2020, ich glaube, viele die Finger verbrannt.
Was ist mit Edelmetallen?
Ich glaube, dass wir, also dass in jedem Portfolio, und ich mache das in meinem eigenen auch, Gold haben müssen. Ich sage auch gleich, wieso. Ich glaube, über Gold hinaus auch Silber. Also die Kombination ist, glaube ich, sicherlich eine gute hier. Gold aus 2 Gründen. Das eine ist, die Opportunitätskosten sind natürlich in Zeiten von niedrigen Zinsen super gering, also von daher können Sie es machen. Das ist was anderes, wenn Sie Zinsen haben, die bei 2, 3 oder 4% letztendlich sind. Zum Zweiten ist es so, es gibt ein Szenario, was ein Risikoszenario ist, dass der Markt aufgrund dieser großen Geldschwemme irgendwann nicht mehr an die Nicht-Funktionsfähigkeit, aber dass die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken eigentlich nicht mehr so da ist. Und das wird dazu führen, dass die sagen wir, Investoren in andere alternative Währungen oder Sicherheiten gehen. Und da ist Gold sicherlich der erste Hort der Sicherheit. Also das gibt 2 wesentliche Gründe, wieso sie das eigentlich halten sollten.
Schauen wir noch auf Währungen. Wird der chinesische Renminbi den US-Dollar ablösen als Haupthandelswährung?
Also das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, die Chinesen sind da auf dem, also aus ihrer Perspektive, aus einem guten Wege. Ich hatte vorhin das Handelsabkommen im asiatischen Raum erwähnt. Damit werden die Chinesen auch wesentlich unabhängiger von einem starken Renminbi. Das heißt, der tut denen nicht so weh mehr, sondern sozusagen dieser Raum wird dann im Prinzip remimbisiert und letztendlich ist das eine eigene Ökonomie, die dann letztendlich entsteht. Zum Zweiten sind die Chinesen auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich die erste Zentralbank, die eine digitale Währung einführt. Und beides wird dazu führen, dass der Renminbi aufwerten wird und auch immer mehr Akzeptanz als alternative Währung finden wird. Also ich mag mich nicht rauslehnen, wann das genau sein wird, aber die sind auf einem guten Wege und ich glaube, sie müssen in dem Bereich auf jeden Fall unterwegs sein.
Und was leitet man daraus ab für die Geldanlage? Sie sagen, in dem Bereich unterwegs sein, digitale Währungen, Fokus mehr auf China?
Auf jeden Fall Fokus auf China. Chinesische, sag ich mal, Anleihen sollte man sich auf jeden Fall angucken. Auch asiatische Anleihen im Allgemeinen, also asiatische Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen, ist sicherlich noch auch im relativen Kontext auf der Rentenseite eines der attraktivsten Anlagemöglichkeiten. Was jetzt digitale Währungen angeht, ich weiß nicht, ob Sie sozusagen wahrscheinlich Bitcoin ansprechen und andere Währungen, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das muss man auch in einem anderen Kontext letztendlich noch sehen. Kann das eine Rolle spielen in der allgemeinen Asset-Allokation? Ja, aber da muss man sich mit auskennen, wie man das entsprechend auch umsetzen möchte.
Also Kryptowährungen grundsätzlich interessant als Investment?
Auf jeden Fall interessant als ein Investment. Ich glaube, hier muss man drei Sachen unterscheiden. Das eine ist sozusagen die Technologie, mit der das Ganze gemacht wird. Also Blockchain an sich ist eine revolutionäre Technologie. Sie sind ja auch berichten von der Börse. Ich glaube, die Zeiten der Börse sind angezählt. Also ich glaube, die Rolle der Börse wird eine ganz andere sein in der Zukunft, weil sie diesen Matchmaker, der in der Mitte sitzt, also der sozusagen den Verkäufer und Käufer zusammenbringt, den braucht man natürlich dann nicht mehr, wenn es Blockchain gibt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, ehe die Technologie so ausgereift ist, dass sie auch global ausgerollt ist und angewendet wird. Also das ist das eine. Das zweite ist, man muss differenzieren zwischen einer Zentralbanken-Digitalwährung, wie sie die chinesische Regierung plant, wie sie oder
die EZB plant das ja auch.
Die EZB plant das auch, aber die sprechen ja eher von 5 Jahren. Ich glaube, die Chinesen haben dann einen Zeithorizont von 1, 2, 3 Jahren und werden sicherlich die erste sein, die das letztendlich einführt. Und dann gibt es sozusagen diese freien Währungen, wie Bitcoin oder Ethereum, die sicherlich auch langfristig attraktiv sein können. Ne? Da gibt es immer die Frage, okay, ist das eine Asset-Klasse oder ist eine Währung eigentlich ein Übersetzungsvehikel oder ein Zahlungsmittel, um irgendeine Asset-Klasse oder eine Ware zu kaufen? Ich glaube, das ist ein Thema, was jetzt hier über unser Interview heute hinausgeht, aber sicherlich ein sehr spannendes. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie, wenn sie es langfristig anlegen oder auch vielleicht Profis übergeben, eine durchaus interessante und attraktive Anlageklasse sein kann. Kurzfristig hat es natürlich eine Volatilität, die, sage ich mal, dazu führen kann, dass es ein sehr spekulatives Investment auch ist und sie auch, also zum einen sehr viel verdienen, aber auch verlieren können.
Genau, da braucht man wahrscheinlich tatsächlich sehr viel Glück oder muss die Emotionen komplett ausschalten und braucht einen sehr langen Anlagehorizont. Es gab Kundenfragen zu einzelnen Sektoren. Wir haben schon über den Technologiebereich gesprochen, aber einer fragt, der Technologiebereich und die erneuerbaren Energien weisen zwischenzeitlich KGVs auf, die auf eine überkaufte Situation hindeuten. Sollte man hier investiert bleiben oder aussteigen und dann Rücksetzer zum Wiedereinstieg nutzen?
Also es ist, ich glaube, da muss man differenzieren, weil wenn man den ganzen Sektor anguckt, dann ist er sicherlich teuer, aber wenn man sich einzelne Unternehmen, so wie wir das auch in unserer Vermögensverwaltung oder in den Mandaten letztendlich machen, können sie bestimmte Unternehmen behalten, andere würden sie eher abstoßen und wir haben ja gesagt, dass wir eher so eine Rotation auch präferieren in sogenannte Value-Aktien und dann in andere Sektoren gehen. Also das wäre unsere bevorzugte Vorgehensweise. Und dann würden wir Rücksetzer sicherlich nutzen, um wieder nachzukaufen, weil wir langfristig das Thema schon als das treibende Thema der wirtschaftlichen Weiterentwicklung sehen.
Und die Mehrheit der Kunden hält Nachhaltigkeit im Anlagekontext auch für einen Megatrend und möchte das Thema auch in den Anlageentscheidungen wiederfinden. Zu Recht, oder?
Also zu Recht. Ich finde das auch eine sehr gute Entwicklung. Sie ist vielleicht nochmal durch diese Covid-Krise nochmal verstärkt worden, weil die Leute sich eigentlich, sagen wir mal, ihrer Verantwortung bewusst sind. Ich sehe das immer aus mehreren Perspektiven. Also zum einen Nachhaltigkeit gut, ja. Die Frage ist immer, wie man das macht. Also da muss man durchblicken.
Und was ist nachhaltig?
Und was genau ist nachhaltig? Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, das auch diese Herausforderung einfach mal Transparenz macht. Wenn Sie Unternehmen nach Nachhaltigkeitskriterien ranken, also ne, priorisieren in einer, sagen wir mal, Aktienliste, Aktienauswahl, und Sie vermischen Europa, Asien und Amerika, dann werden Sie sehen, dass, sage ich mal, sehr viele europäische Unternehmen natürlich viel härteren Kriterien oder stärkeren Kriterien standhalten. In Asien ist das schon, oder in den USA ist das weniger der Fall, in den Emerging Market noch weniger. Sollte man deswegen keine Emerging Market Aktien halten, halte ich nicht für sinnvoll, weil das sind halt Wirtschaften, die brauchen vielleicht ein bisschen länger. Das heißt, man macht eine Klassifizierung nach Regionen und nimmt dann sozusagen einen Best-in-Class-Ansatz in den entsprechenden Regionen. Und man kann dann noch einen Schritt darüber hinausgehen. Das nennt sich dann Corporate Engagement. Das heißt, man nimmt einen Dialog mit diesen Firmen dann auch auf und versucht sie, sage ich mal, zu einer, sage ich mal, verbesserten ESG-Politik auch ja, zu treiben und dann, sodass das in den Unternehmen auch entsprechend umgesetzt wird. Ja.
Wie ist Ihre Markterwartung? Das war auch eine konkrete Frage für Elektromobilität, Wasserstoffaktien und Brennstoffzellenaktien.
Sehr schwieriges Thema. Ich glaube, das ist.
Haben wir genug Zeit dafür? Haben wir genug Zeit dafür?
Nee, also ich glaube, man sollte sich für alle diese Themen ausreichend Zeit nehmen. Ich glaube, es wird ja jetzt sehr viel über ja, so Firmen wie Tesla, ohne jetzt hier auf Einzelaktien im Speziellen einzugehen, aber die stehen ja repräsentativ wie.
Und die treiben das voran.
Und die treiben das voranzugehen. Ich glaube, der größte, sage ich mal, oder den größten Credit, den ich so jemandem wie Elon Musk gebe, ist, dass er, sage ich mal, das Thema vorantreibt und somit eine Veränderung induziert. Ja. Ist jetzt batteriebetrieben das Beste? Ich weiß es nicht. Es gibt Rechnungen, die das eine sagen, es gibt Rechnungen, die das andere sagen. Ich habe selbe Freunde, die bei Firmen wie Bosch oder im anderen Automobilunternehmen oder Zulieferern arbeiten. Und es gibt durchaus, sage ich mal, sehr moderne Dieseltechnologien, die, ich würde mal sagen, fast vergleichbar sind von der gesamten CO2-Bilanz. Also von daher würde ich dort auch breiter streuen. Es ist gut, dass wir diesen Veränderungsprozess begonnen haben, auf jeden Fall. Es ist der richtige Weg. Und ich glaube auch nicht, dass batteriebetriebene Autos das einzige Lösung der Zukunft sein werden. Also da werden noch Wasserstoff Technologie hatten Sie genannt, ist sicherlich eins derjenigen, die sich auch mit durchsetzen wird. Das wird ein paar Jahre dauern, aber da gibt es, sag mal, sehr interessante und gute Entwicklungen.
Einen letzten Punkt, den ich hier nochmal aufgreifen möchte, ist das Thema Artificial Intelligence. Auch ein Megatrend. Wie investiert man da rein? In Unternehmen, die das tatsächlich herstellen und daran arbeiten oder in Unternehmen, deren Prozesse dadurch deutlich verbessert werden könnten?
Gut, das ist, meistens ist es so, dass das in solche Themen in zwei Zyklen kommen. Ne? Am Anfang, und ich glaube, diesen ersten Zyklus haben wir schon gesehen in Unternehmen, die das Thema sozusagen primär betreiben als Geschäftsmodell. Ich glaube, wir kommen jetzt in diesen zweiten Zyklus, dass es auch in breiteren Firmen Anklang findet und umgesetzt wird. Egal, ob das Datenanalysen sind, ob das, ich habe Beratungsprozesse schon gesehen im Bankensektor, die komplett durch künstliche Intelligenz auch mit begleitet werden. Die sind noch nicht ausgerollt, aber da gibt es die Prototypen letztendlich schon von. Ich glaube, das wird noch zu einem ungemeinen Effizienzverbesserung letztendlich führen. Ich habe da so ein bisschen, sage ich mal, anderen Blickpunkt auch noch drauf, weil ich glaube, dass künstliche Intelligenz, sage ich mal, von der breiten Masse komplett oder von vielen Anlegern auch komplett unterschätzt wird. Also es wird immer nur ein Anlagethema gesehen. Es wird unsere Gesellschaft verändern und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir auch da einen Moralkompass für finden und letztendlich damit umgehen, weil es hat Konsequenzen für Arbeitsplätze und es wird sehr dramatische Konsequenzen haben in den nächsten 10 Jahren schon. Und auch wie wir als Mensch mit sowas umgehen letztendlich. Also Stichwort Elon Musk, der ja plant, den Menschen mit einem sozusagen Chip im Gehirn auszustatten. Und da muss man fragen, okay, ist da die Grenze überschritten oder was ist noch menschlich und was nicht?
Also Themen, die man auf jeden Fall auch diskutieren sollte und vielleicht auch abseits der Anlageentscheidungen vielleicht mal sehen sollte. Schauen wir darauf, wie man jetzt anlegen sollte. Was macht man daraus? Ihre Kunden wollen natürlich wissen, sie haben jetzt einen Anlagehorizont und das hat eine Mehrheit ja zurückgespielt von 5 Jahren und mehr. Ein Drittel denkt sogar in 10 Jahren und mehr. Wie sieht's aus? Wie sieht das Portfolio aus?
Also ich glaube, Sie brauchen, wir hatten es vorhin gesagt, auf jeden Fall eine gute Portion von Aktien da drin. Ich sehe das immer so, dass Sie, sage ich mal, das eine ist ein Kernportfolio, was Sie letztendlich haben. Und dieses Kernportfolio, würde ich mal sagen, ist so für die breite Masse, wo das Risikoprofil auch einigermaßen passt, so zwischen 40-60% Aktien. Dann haben Sie vielleicht, sage ich mal, 20-30% auf der Anleihenseite. Wie Sie jetzt global und wie Sie dann in den Details investieren, das haben wir auch in unserem Ausblick sehr ausführlich beschrieben oder wir auch eben gerade diskutiert. Ich würde auf jeden Fall Edelmetalle, also Gold und Silber haben wir gesprochen, noch beimischen. Und dann können Sie natürlich auch in, sage ich mal, sogenannte private Märkte, also Stichwort Private Equity, Stichwort Venture Capital und so weiter, gehen und das als eine Beimischung sicherlich langfristiger noch letztendlich mit investieren. Und darüber hinaus gibt es immer wieder, sage ich mal, Opportunitäten in den Märkten, wie sie sich zum Beispiel, sage ich mal, niedrige Zinsen über längere Zeiten sichern können, die wir auch unseren Kunden sicherlich dann anbieten werden, wo sie auch in diesen Zeiten, die herausfordernd sind, sehr gut von langfristig profitieren können.
Herausfordernde Zeiten. Welches ist aus Ihrer Sicht das größte Risiko für den Finanzmarkt? Schauen wir vielleicht auf dieses Jahr oder ich weiß gar nicht, ob man das immer so zeitlich festhalten möchte oder soll. Aber die Kunden sagten zum Beispiel Rezession und Insolvenzen, Platzen der Tech-Blase oder ein Misserfolg bei Impfungen. Ich würde vielleicht auch noch den Anleihemarkt dazu nehmen. Ist ja vielleicht auch noch ein großes Risiko, worauf man eigentlich nicht so gerne schauen möchte.
Also ich glaube, dass das größte Risiko ist wirklich, dass wir die, was viele ja erwarten und bisher alles gut gelaufen ist, dass die Covid-Impfprogramme nicht so schnell und erfolgreich oder auch vielleicht mit irgendwelchen Nebenwirkungen ablaufen werden. Das wäre sicherlich insbesondere für die Wirtschaft auch ein herber Rückschlag und das ist für einige Sektoren oder Unternehmen gar nicht mehr letztendlich zu verkraften. Also da muss man sehr, sagen wir mal, vorsichtiges Auge letztendlich drauf haben. Das andere Risiko ist sicherlich, Sie haben es angesprochen, die Anleihemärkte, würde ich auch sagen. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir nicht von steigenden Zinsen ausgehen werden. Wenn es aber wieder erwarten, doch zu einer, sage ich mal, starken Inflation beispielsweise in den USA kommen sollte, dann hat das signifikante Auswirkungen. Zum einen sind sie positiv, weil natürlich die ganzen Schulden implizit abgeschrieben werden dadurch. Ne? Also die Zinsen steigen, die Schulden gehen runter. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich signifikante Anlagekonsequenzen, weil ihr Portfolio verliert und die Aktien verlieren dann auch. Also das würde ich als die beiden größten Risiken erachten.
Wichtig ist, dass man aber auch über die Chancen redet in diesem Kontext. Und zwar, was könnte denn die größte positive Überraschung sein? Die Kunden sagen dann ein schnelles Überwinden der Corona-Krise, also wahrscheinlich, dass die Impfungen sehr zügig gehen. Und spannend fand ich auch, dass Tesla einen E-Mobilitätsboom in Deutschland auslöst.
Das kann passieren, das halte ich jetzt nicht für die sozusagen wahrscheinlichste positive Risiko. Ich glaube, dass die Zwei Sachen vielleicht. Zum einen haben wir ja während der Corona-Zeit schon gesehen, dass auch die Investition oder Nachfrage nach Sparplänen hochgegangen ist. Und parallel dazu ist die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen hochgegangen. Und zwar auch in der breiten Bevölkerung. Ich glaube, das ist ein positives Szenario. Und das, wenn die Dynamik anhält, dann ist das sicherlich auch für den Markt eine extreme Unterstützung letztendlich. Mhm. Das Zweite ist wirklich, und da sind wir leider wieder bei Corona, aber diesmal im positiven Sinne, ich kann mir durchaus ein Szenario auch vorstellen, wo wir jetzt, wir hatten ja einige Rückschläge jetzt auch gehabt, gerade in den letzten Wochen, es doch dann schneller geht und auch wieder schneller aufgemacht werden kann und die Wirtschaft einfach schneller in eine Erholung kommt und in Kombination mit dem fiskalpolitischen Programm, also Präsident Biden hat ja schon ein 1,9 Trilliarden Programm in den USA wieder angekündigt, könnte ich mir vorstellen, dass das einen größeren Boost letztendlich verursacht.
Sie haben ja auch zwei Kinder. Was raten Sie denen denn bei der Geldanlage?
Da gibt es eigentlich nur eins, einen Sparplan zu machen und zwar einen langfristigen Aktiensparplan. Ich habe vorhin gesagt, über fast jeden 15-Jahres-Zeitraum haben sie mit Aktien eigentlich nie negative Rendite erwirtschaftet. Selbst wenn das eine zeitweise mal der Fall sein sollte in der Zukunft, ich bin nach wie vor überzeugt, dass das eines der besten Anlagevehikel ist. Und über einen Sparplan, egal wie sie den timen, also da brauchen sie gar nicht aufs Timen achten, weil wenn sie immer den gleichen Betrag nehmen, dann kaufen sie halt mehr Aktien, wenn die halt weniger wert sind. Also dieser sogenannte Cost-Average-Effekt ist so, dass sie langfristig das einfach die beste Anlage ist.
Zum Schluss möchte ich von Ihnen gerne noch wissen, was sind denn die wichtigsten Punkte, die die Kunden, die Zuschauer von unserem Gespräch heute mitnehmen sollen?
Also ich würde sagen, zum einen bleiben Sie positiv. Das ist in diesen Zeiten sicherlich, insbesondere wenn Sie stärker davon betroffen sind, nicht einfach, aber bleiben Sie positiv. Das hilft Ihnen und wir unterstützen Sie auch dabei. Zum Zweiten würde ich sagen, alles ist relativ. Ich glaube, wir gehen immer so von absoluten Sachen aus. Ich kenne auch meine Elterngeneration oder die meiner Großeltern, die auch durch den Krieg gegangen sind. Und die haben auch, sage ich mal, unter ganz anderen Bedingungen viele Sachen geschafft. Oder gucken sie sich, wenn sie nach Afrika gehen, wie dort Leute leben. Also wir leben auf einem sehr hohen Niveau. Und ich glaube, relativ geht es uns gut. Und wir müssen das relativ betrachten. Also auch diese Anlage. Ne? Wir werden jetzt diese 8% pro Jahr nicht für lange Zeit nicht mehr sehen, aber auch 4% ist ein guter Return, den man entsprechend erwirtschaften kann. Also positiv, alles ist relativ und dann würde ich sagen, ein Spruch, den ich von einem amerikanischen NBA-Coach im letzten Jahr gehört habe und der so ein bisschen für mich für 2020 auch steht, Ubuntu, ich bin, weil du bist und gemeinsam schaffen wir das. Also ich glaube, kein Jahr steht wie das Jahr 2020 auch dafür, für den Schmerz, aber auch, dass wir es gemeinsam als Menschen, die miteinander füreinander da sind, den Weg nach vorne positiv beschreiten.
Das waren schöne Schlussworte, da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Bedanke mich sehr für unser Gespräch und Ihnen danke ich fürs Zuhören und verabschiede mich an dieser Stelle. Das war der digitale Marktausblick der Fürstlich-Castellschen Bank.